Berlin Bubble.
Hier ist wieder Berlin Bubble. Ich bin Egon Huschitt, aber ich bin nicht alleine hier.
Ich bin Stefan Mauer, ich bin der Hauptstadtkorrespondent für die News von Xing.
Ich bin Matthias Banners, ich arbeite für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft.
Und wir sprechen über das sehr schöne Thema Wahlkampf. Wohin entwickelt sich der Wahlkampf, wohin entwickeln sich die Trends? Und ein großes Thema ist tatsächlich die Personalisierung. Wir haben es auch gerade in Thüringen gesehen, wo Ministerpräsident Bodo Ramelow auf vielen Plakaten ohne sein Parteilogo zu sehen war, sondern sich vielmehr als Landesvater präsentiert hat. Und das scheint Erfolg gehabt zu haben.
Ihm ist es irgendwie gelungen, auch über die Linke hinaus ganz viele Bürger anzusprechen. Und er hatte als Kandidat auch noch eine größere Zustimmung als seine Partei, selbst irgendwie als CDU. Wähler wollten ihn weiterhin als Ministerpräsidenten haben. Das ist eigentlich auch ähnlich wie bei anderen erfolgreichen Ministerpräsidenten, wie zum Beispiel Kretschmann in Baden-Württemberg, dem das ja auch sehr gut gelingt.
Das ist ja jetzt auch kein neuer Effekt, dass populäre Persönlichkeiten auch über ihre Partei hinaus Strahlkraft besitzen. Ich denke, was neu ist oder zumindest für Deutschland neu ist, ist, dass in der Breite das auch von Wahlkämpfern entdeckt wird.
Genauso nämlich die Personalisierung, die bisher irgendwie ganz gut dazu da war, irgendwie Waschmittel zu verkaufen oder Kosmetik zu verkaufen, funktioniert scheinbar in der Politik auch. Wird Politik dadurch zur Ware?
Naja, die hat eigentlich immer irgendwie halt schon funktioniert. Also selbst wenn es um mal so ganz klassische politische Geschichte geht, Griechenland irgendwie, die also Debatten, das waren dann auch die jeweils besten Redner, die entsprechend erfolgreich waren, die ihre Vorschläge durchgebracht haben und die natürlich auch alle als Familie dann irgendwie in diesem Umfeld beheimatet waren und irgendwie halt zu Hause waren und auch eingeordnet werden konnten.
Aber in den 80er Jahren konnte die CDU im Prinzip jeden irgendwie hinsetzen und die Leute haben eine Partei gewählt und dann halt den Spitzenkandidaten auch in den Ländern gewählt. Es war nicht so stark abhängig von der Person, habe ich zumindest den Eindruck, dass das viel, viel stärker geworden ist, die Abhängigkeit von der Person und die Personalisierung des Spitzenkandidaten.
Den Eindruck habe ich definitiv auch. Ich denke sogar, dass wir in Deutschland da tatsächlich ein bisschen hinterherhängen. Wenn man sich mal anguckt, wie schon vor 10 Jahren, was für eine unglaubliche Personalisierung da im US-Wahlkampf war. Und das reicht ja zurück bis in die 60er. Also schon Kennedy hat damals 61 einen wahnsinnig personalisierten Wahlkampf geführt. Das hätte man in Deutschland sich damals überhaupt nicht träumen lassen können. Und heute reden deutsche Campaigner davon, wie wichtig es ist, einen charismatischen Spitzenkandidaten zu haben.
Aber vielleicht ist es auch ganz gut, da zu unterscheiden, weil wenn ich mir Duterte, Philippinen oder Donald Trump anschaue, dann ist das irgendwie eine Personalisierung auch mit einem sehr populistischen Background. Und wenn ich mir eher diese Landesväter oder Landesmütter angucke, die irgendwie halt gut funktionieren, dann sind das Menschen, die eigentlich wirklich irgendwie ganz genau im Zentrum unserer Demokratie stehen und so irgendwie halt Menschen erfolgreich ansprechen.
Na jetzt in Thüringen hat es ja ganz gut geklappt mit Bodo Ramelow. Die Frage ist der nächste Step in Deutschland auch, dass wir jemanden aus dem Showbiz haben, der plötzlich auf hohe Ämter strebt?
Naja, also ich möchte auch so ein bisschen dieser Idee widersprechen, dass die Person immer noch die Inhalte transportiert. Wenn ich mir jetzt gerade im Thüringer Wahlkampf die Wahlplakate ansehe, die hätten auch von der Satirepartei die Partei sein können teilweise, für eine Zukunft mit Zukunft oder so. Also viel gehaltvoller waren die Aussagen teilweise nicht auf den Plakaten von Ramelow. Er hat halt wirklich auf sein Charisma als Landesvater gesetzt und das sehe ich durchaus schon als ein Problem an. Also da ist es tatsächlich nicht mehr weit zu irgendjemandem, der einfach nur noch wegen seines Gesichts irgendwo steht.
Na gut, aber gerade die Grünen haben ja auch immer auf sehr stark themenbezogene Wahlplakate gesetzt und alle anderen Parteien haben oder vertrauen auf die Gesetze der Werbung mit einem ganz unterschiedlichen Fokus. Also das kann wie also bei der FDP sein, dass man wirklich auch mit einem knalligen Design dann auf das Thema Zukunft setzt oder es können dann wirklich ganz konventionell irgendwie halt die Köpfe sein.
Naja, nochmal kurz auf Thüringen zurück und dann verlassen wir Thüringen auch, finde ich. Aber ich finde auch zum Beispiel das, was der FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich gemacht hat, das war ja auch sehr, sehr stark auf Personalisierung, auch immer wieder auf Themen, aber tatsächlich irgendwie sehr stark auf ihn als Person, sehr stark gemünzt.
Ja, er hat damit ja auch tatsächlich zumindest das, die FDP so gerade wieder in den Landtag gebracht. Und vorher sind sie ja, also er hat ja fast das Wahlergebnis verdoppelt damit. Es hat also durchaus funktioniert. Ich sage auch nicht, dass diese Dinge nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn man sich bundesweit anschaut, ich habe jetzt letztens eine Studie gelesen, dass wo es auch um Populismus ging, wo wir da ja auch in die Richtung gehen können, schnell, wenn wir nicht aufpassen. Und dort war klar auch rauskristallisiert, dass die Grünen auch deswegen so erfolgreich waren, weil sie eben sachlicher geblieben sind als viele andere Parteien. Also das ist nicht ein Automatismus, dass wer am lautesten schreit oder den charismatischsten Spitzenkandidaten hat, dass der auch automatisch immer die meisten Stimmen kriegt.
Wobei natürlich auch Baerbock und Habeck charismatische Köpfe sind, ne? Im Gegensatz zu den Spitzen in der Fraktion.
Matthias, du hattest noch mal gesprochen mit...
Darüber habe ich mit Konrad Clemens gesprochen. Er ist Landesgeschäftsführer der CDU Sachsen und hat den Wahlkampf dort verantwortet für Michael Kretschmer.
Da würde ich das hier noch mal ganz kurz gerne mal reinhören.
Ja, also der Spitzenkandidat ist ein wesentlicher Baustein. Michael Kretschmer war ja in Sachsen ein wichtiger Baustein zum Erfolg. Aber es gehört auch dazu, sehr in Dialog mit den Bürgern zu kommen. Also wir sagen, viele Bürgerveranstaltungen, direkter Kontakt von Mensch zu Mensch, Haustürgespräche. Es gehört ein guter Online-Wahlkampf dazu. Auch dort kann man in den direkten Kontakt treten, per WhatsApp, per E-Mail, immer im Dialog bleiben. Und das Dritte ist eine klare Haltung gegen die AfD. Das hat in Sachsen wesentlich zum Erfolg beigetragen. Es war kein Anbiedern, es war kein Nachplappern, sondern wir haben klar gesagt, wir oder die, wer wird stärkste Kraft in Sachsen?
Klare Ansage von Konrad Clemens. Er ist übrigens Landesgeschäftsführer der Sachsen-CDU und hat den Wahlkampf verantwortet.
Er hat ja aber auch tatsächlich, also er hat einerseits natürlich gesagt, der Spitzenkandidat ist wichtig, hat aber danach eigentlich dann sehr klassische Kommunikation beschrieben und hat gesagt, wir müssen mit den Bürgern in Kontakt treten, einmal auf den klassischen Wegen, einmal über die digitalen Medien, und wir müssen Haltung zeigen. Das sind ja Dinge, die sind nicht unbedingt nur an Spitzenkandidaten gebunden.
Ich glaube, es lassen sich da ganz gut nochmal irgendwie halt zwei verschiedene Diskussionsstränge ableiten. Das eine ist wirklich thematisch, inhaltlich über Bürgerdialoge, auch über online, ganz konkret über Themen, über Anliegen, über Probleme zu sprechen, Lösungen anzubieten. Und das andere, klar, die klare Haltung gegenüber der AfD, das sagt er ja auch sehr deutlich.
Und dann hattest du nochmal mit einem peruanischen Campaigner gesprochen über das Phänomen Donald Trump.
I think it depends on the candidate. The message has to be credible. If he tries to be like an outsider and he is not, nobody will believe it. If he tries to like make a discourse, a different speech, but he actually doesn't do different stuff on his own life, nobody's going to believe it. So the message has to be aligned with who he is as a person. In this case, he was different, so he could say a different message. But in a lot of cases, the candidate is not different. So you have to be very careful about like not trying to lie and not trying to make people like fools, right?
Naja, aber letztendlich eben mit Lügen kommt man scheinbar zumindest mit Blick auf die US-Politik ganz gut voran.
Das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein Problem, wenn wir es übertreiben mit dem reinen Personenkult. Dann reicht es, wenn die Person sympathisch ist am Ende und dadurch Glaubwürdigkeit gewinnt, selbst wenn sie nicht glaubwürdig ist. Also das haben wir tatsächlich in Deutschland, wenn, beobachtet man das vielleicht am ehesten so auf der kommunalen Ebene, vor allem in den Bundesländern, wo die direkt gewählt werden, die Bürgermeister. Wenn das eine charismatische Person ist, selbst wenn es irgendwelche Geschichten gibt mit Bestechung, Korruption, was auch immer, teilweise können die sich trotzdem im Amt halten, einfach weil sie bekannt sind bei den Bürgern und ein Charisma haben.
In Hamburg hat das ja auch schon funktioniert mit der Stadtpartei und dann später auch mit der Schildpartei. Insofern ist das tatsächlich so ein Phänomen, was immer wieder auftritt, was im Moment aber auch in der Ukraine gerade feststellen.
Wobei die Frage ist, ist das wirklich nachhaltig? Ne? Also klar, ich habe natürlich wirklich irgendwie halt ein hohes Risiko, wenn auf der Bundesebene siehe auch irgendwie halt Donald Trump, solche Menschen gewählt werden. Auf der anderen Seite, gut, vielleicht können auch alle anderen Parteien einfach was davon lernen, weil auch Populismus gehörte immer zur Politik irgendwie halt ganz wesentlich dazu. Also Politik ohne Populismus ist undenkbar, zumindest im Wahlkampf.
Das sieht man bei der CSU, dass es dort ja durchaus phasenweise auch noch funktioniert. Und trotzdem ist der Populismus von vor 10 oder vor 15 oder vor 20 Jahren anderer als der Populismus heute. Ich finde, der Populismus heute ist wesentlich aggressiver, wesentlich weniger am Ende des Tages an Fakten gebunden. Wohin führt uns das denn in der Politik?
Ja, wenn wir nach dieser Logik weitergehen, dann ist da durchaus noch Luft nach oben, in diesem Fall im negativen Sinne. Ich möchte auch davor warnen zu sagen, nur weil etwas kurzfristig funktioniert, dass wir jetzt allen raten sollten, ja, dann macht das doch einfach, wenn der politische Gegner das auch macht. Weil das führt am Ende dazu, dass wir uns noch weiter gegenseitig hochsteigern. Ich, als Journalist fällt mir immer das Beispiel ein, wir haben damals den Kardinalfehler gemacht, als die ganze Online-Geschichte losging, einfach nur Klicks zu zählen und nichts anderes. Und was ist das Ergebnis? Ist sogenannte Clickbaiting-Überschriften und Strecken mit 200 Fotos von irgendwelchen Katzen, durch die wir uns durchklicken müssen.
Nichts gegen Katzen-Content. Du weißt, ich bin ein schwerer Verfechter von Katzen-Content. Aber zurück zur Politik, Bewegungselemente im Wahlkampf, also Unterstützer-Communities, die über eigene Themen angesprochen werden. Wie sehr ist das mittlerweile relevant?
Na gut, im Sachsen-Wahlkampf war das offensichtlich sehr relevant, weil es auch gelungen ist, ganz gezielt Bürger über einzelne Themen anzusprechen. Zum Beispiel das Thema Wolf. Das ist ja auch irgendwie halt so ein Thema, was durch bundespolitische Debatten geistert und sehr viel Aufmerksamkeit hat, wobei es natürlich irgendwie halt gar nicht so viele irgendwie halt von diesen Viechern gibt, aber auf dem Land ist das immer Thema, gerade wenn ich irgendwie halt auch bei meinem Bruder bin, der hat einen kleinen Bauernhof in Schleswig-Holstein und ist dann eher so in dieser Landjugend-Community unterwegs. Es gibt da nun irgendwie halt keine Wölfe in Schleswig-Holstein, aber es ist eigentlich immer eines der so Themen, was dann halt mit auf der Agenda ist. Und wenn es Parteien irgendwie halt gelingt, auch genau irgendwie halt diese Themen rauszupicken und dazu Lösungen anbieten zu können und zu diesen Lösungen auch passgenaue Kommunikation anbieten zu können und auch die Menschen anzusprechen, die halt genau an diesen Themen interessiert sind und da auch eigene Communities zu bauen, dann kann das auch ein machtvolles Instrument im Wahlkampf sein.
Aber ist nicht das gerade ein Beispiel für üblen Populismus, nämlich ein Problem, was eigentlich tatsächlich nur sehr wenig Leute betrifft, daraus ein Thema zu machen, was so klingt, als wären alle davon betroffen?
Naja, ich glaube, wenn man es richtig macht und in dem Fall, ja, wir reden ja sogar im Bundestag immer mal wieder über den Wolf, aber
was, welche Relevanz hat denn der Wolf für 98% oder vielleicht sogar für 99% der Bevölkerung? Also warum ist dieses Thema, was ist daran so spannend, dass es wirklich es bis in den Bundestag schafft?
Ich glaube in dem Fall, oder grundsätzlich reden, es ist ja eigentlich die Kunst der Politik zu sagen, okay, das interessiert jetzt 2% und dann, darum sind wir ja auch ein föderales System, darum geht's ja auch bis runter in die Kommunen, dass wir dann wirklich sagen, wenn es den Parteien gelingt, ein Thema zu identifizieren und dann wirklich gezielt die Community anzusprechen und zu sagen, wir lösen euer Problem, dann ist das ja erstmal legitim.
Aber ist das nicht vielmehr ein Ding, was genutzt wird, um eine Kluft herzustellen, möglicherweise eine künstliche Kluft herzustellen zwischen einer städtischen Elite und einer ländlichen Bevölkerung, die es so gar nicht gibt?
Das ist ja immer eine Frage der Kommunikation dann. Also erstmal, also wenn es Menschen gibt, die das als Problem ansehen und offensichtlich war das oder ist es ja dort so, dann ist es ja erstmal legitim, das anzusprechen. Wenn ich jetzt in der Kommunikation mich hinstelle und sage, liebe Landmenschen, wir sind die einzige Partei, die euch verstehen, der Rest hört nur auf die dummen Städter, die euch ignorieren, dann ist es eine ganz andere Geschichte und dann sind wir wieder beim Populismus.
Ja, aber das funktioniert eben, das ist ja das, was ich meine. Es funktioniert ja letztendlich, dass da sich plötzlich ganz viele Leute angesprochen fühlen und glauben, dass es eine städtische Elite gibt, die sich gar nicht für ihre Probleme interessieren, obwohl das ein Nicht-Problem ist, über das gesprochen wird. Oder zumindest ein sehr marginales Problem, was plötzlich eine Relevanz bekommt, die es eigentlich nicht verdient.
Na gut, da bin ich auf jeden Fall bei Stefan. Klar, es kommt natürlich irgendwie, also es ist, glaube ich, ausgesprochen verlockend, eine Community zu bauen zum Thema Wolf und dann auch eine Abgrenzungsstrategie irgendwie halt gegen alle anderen zu fahren. Aber ich muss das ja nicht so machen. Ich kann auch gut zu dem Thema kommunizieren. Ich kann irgendwie halt passgenau halt dazu Lösungen und irgendwie halt Debatte irgendwie halt anbieten, ohne irgendwie halt andere zu verschrecken oder in den Senkel zu stellen. Es ist immer irgendwie halt eine Frage, wie ich das mache. Und letztendlich, es ist irgendwie halt so, dass irgendwie halt Menschen vielleicht nicht mehr so viel Interesse daran haben, sich in also Parteien zu engagieren, sondern sich eher irgendwie halt in Bewegungen für einzelne Themen irgendwie halt zu engagieren. Und für die Parteien ist es dann wichtig, auch genau irgendwie halt diese Themen aufzugreifen und da auch Angebote zu stricken und zu unterbreiten. Und darum finde ich, ist das irgendwie wirklich ein sehr guter Versuch, gerade wenn ich es dann damit verknüpfe, dann auch irgendwie halt vor Ort zu sein, öffentliche Dialogformate aufzusetzen. Da ist wirklich irgendwie halt einiges denkbar, um auch deutlich zu machen, dass irgendwie halt Demokraten auch dazu in der Lage sind, Probleme zu lösen.
Jetzt genau, wenn wir jetzt wirklich beim konkreten Beispiel Wolf bleiben, nochmal, dann ist es ja tatsächlich so, dass in dem Fall das, glaube ich, wirklich als Vehikel genommen wurde. Also, dass man gesagt hat, also die Landwirte, wenn ich mir mal angucke, die letzten 30 Jahre, wie sich da das Bild des Bauern verändert hat in Deutschland, inzwischen ist es ja wirklich so, dass alle sagen, ja, die brauchen wir eigentlich nicht mehr, verschmutzt die Umwelt, brauchen wir härtere Auflagen und die ganzen Subventionen aus Brüssel sind auch viel zu teuer. Und jetzt kommt auch noch der Wolf dazu, dann ist es sehr, sehr leicht, bei so einem Thema ins Populistische abzurutschen. Nichtsdestotrotz finde ich tatsächlich, dass es richtig und wichtig ist, auf solche Nischenthemen zu setzen, dann aber sie vielleicht nicht gleich so aufzuladen. Man hätte da ja durchaus auch früher anfangen können. Die Probleme der Bauern bestehen ja nicht erst seit 2 Jahren und nicht erst seit über den Wolf geredet wird. Das Problem ist eigentlich, dass wir jetzt damit anfangen und dann gleich alle diese Unterthemen in dieses eine Nischenthema reinpacken.
Na gut, ich glaube, was eigentlich auch wichtig ist, ist so ein bisschen irgendwie halt zu gucken, ich habe einerseits Wahlkampf, das ist dann irgendwie halt alle 4 Jahre. Und gut, früher haben wir vielleicht auch wirklich so einen typischen Wahlkampf-Mode beobachtet. Da gab es dann irgendwie halt so kurze Aufmerksamkeits- und Werbe- und Marketing-Peaks irgendwie halt vor dem Wahlkampf und danach war wieder Schluss. Aber wenn ich heute irgendwie erfolgreich Wahlkampf machen möchte, dann muss ich die Leute auch bei der Stange halten. Was da eigentlich ein gutes Beispiel ist, ist irgendwie der Wahlkampf von Sebastian Kurz in also Österreich. Da war ja auch der letzte Wahlkampf, war gerade mal irgendwie halt 2 Jahre her. Und es ist ihm irgendwie halt gelungen, auch in relativ kurzer Zeit seine Community irgendwie halt wieder anzusprechen und irgendwie halt hinter sich zu bringen, weil er vielleicht auch kontinuierlich Kontakt irgendwie aufgebaut und gehalten hat. Und sowas geht natürlich besonders gut über einzelne Themen. Gerade um nochmal zu dem Wolf zurückzukommen, wenn es dann irgendwie halt auch gelingt, irgendwie halt dann meine Sprecher, meine Fachpolitiker dann auch in diese Communities und auch in diesen Dialog irgendwie mit einzuspeisen.
Aber das heißt, der Bundestagswahlkampf oder überhaupt der Wahlkampf für politische Ämter wird sich verändern?
Ich denke, er hat sich ja längst schon verändert. Ich meine, wir haben im Bundestagswahlkampf seit einer Weile ein Spitzenkandidatenrededuell im Fernsehen, was eigentlich überhaupt nicht unserem Wahlsystem entspricht, wo wir simulieren, als gäbe es sowas wie eine Direktwahl unseres Bundeskanzlers oder unserer Bundeskanzlerin. Also es hat sich schon verändert und ich habe durchaus das Gefühl, dass es noch weiter in diese Richtung gehen wird.
Wird es auch in die Richtung gehen, dass wir viel mehr kleinere Communities haben werden, sich partikular mit einem Thema beschäftigen?
Ich glaube, da kommen wir dann ja auch sehr schnell in dieses Feld, über das wir auch schon in den letzten Jahren viel diskutieren mit den Bubbles und den Filterblasen und den Echokammern, dass es tatsächlich so ist, dass es immer schwieriger wird, als Partei dafür zu stehen, dass man für viele Menschen Interessen einsteht, was wir ja auch jetzt schon längst am Parteisystem sehen. Ich meine, früher standen 2, 3, irgendwann 4 Parteien zur Wahl, inzwischen haben wir 7, 8, je nachdem, in welchem Bundesland wir sind. Also das zerfasert immer weiter und es wird immer schwieriger, sich als Partei zu präsentieren, die wirklich für viele Menschen Politik macht.
Aber ist das denn die Partei, die sich präsentiert, oder sind es mittlerweile nur noch die Spitzenkandidaten oder die Spitzenköpfe, das Spitzenpersonal einer Partei, die eben bestimmte Themen abdecken und sich auch tatsächlich innerhalb der eigenen Partei damit thematisch abgrenzen.
Na gut, letztendlich, ich glaube, die Spitzenkandidaten sind wirklich wie halt die eine Sache. Also das heißt, die Köpfe der Parteien, die so ein bisschen über allen stehen, wo, glaube ich, noch sehr viele Chancen und irgendwie halt Spielraum für die Parteien liegen. Es gibt natürlich zahlreiche Politiker, Experten, gerade zu diesen kleineren Themen und irgendwie halt diese Experten, diese Politiker, diese Fachleute besser in die kleinteiligeren Debatten einzubinden und sie irgendwie halt dort zu platzieren und sie auch mit ihrer Expertise zu platzieren, das könnte irgendwie halt nochmal einen handfesten Schub für die Parteien der Mitte bieten, die auch wirklich irgendwie halt Lösungen anbieten und nicht nur populistische Phrasen an die Wand schmeißen.
Aber das heißt, dann haben wir irgendwann ein Duell der Kandidaten, die sich mit dem Thema Umwelt beschäftigen und dann irgendwann ein Duell der Köpfe, die sich mit dem Thema Industriepolitik beschäftigen.
Na gut, wir haben ja bereits jetzt irgendwie schon ausdifferenzierte Debatten, wobei es natürlich heutzutage irgendwie halt so ist, dass sich dafür dann auch nur die jeweiligen interessierten Kreise begeistern können für Debatten zur Umweltpolitik oder zur Industriepolitik. Und letztendlich das halt so aufzustellen, dass ich darüber auch irgendwie halt noch mehr Menschen erreiche, die vielleicht nicht nur hier in Berlin-Mitte sitzen, sondern irgendwie halt auch irgendwie halt deutschlandweit. Da ist, glaube ich, noch einiges an Chancen da.
Ich finde, gerade wenn wir sagen, wir diskutieren über diese vielen Unterthemen, das kann durchaus auch zu einem Problem werden in der Kommunikation, weil es eben nicht geht, dass wir einfach sagen, ja, okay, jetzt sprechen mal alle Umweltexperten, jetzt sprechen mal alle Infrastrukturexperten. Was uns, glaube ich, tatsächlich fehlt, ist, und warum, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum viele Menschen sich nach charismatischen Persönlichkeiten sehen, ist schon so ein bisschen eine Vorstellung, wohin wollen wir uns eigentlich weiterentwickeln als Gesellschaft, als Gemeinschaft. Und ich glaube, dass es deswegen gar nicht so sehr darauf ankommt, also diese Kandidaten sind da vielleicht eher auch nur ein Substitut für. Vielleicht brauchen wir wirklich mal jemanden, der sich hinstellt und sagt, dass ich hier stehe, ist eigentlich egal, aber meine Idee ist, dass wir als Gesellschaft uns in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln. Das ist meine Vision der Zukunft. Was ist eure?
Aber genau das ist ja eigentlich auch der klassische Spitzenkandidat, ne? Der gerade irgendwie halt dadurch punktet, dass er dann irgendwie halt auch für die großen Linien, für die groß angelegten Ideen irgendwie halt zuständig ist. Also wie gesagt, das ist aus meiner Sicht eine Ebene und die hatten wir in der Vergangenheit, die werden wir auch irgendwie halt weiterhin haben. Und klar, auf der anderen Seite haben wir da natürlich auch die vielen Abgeordneten, die auch mit ihren kleineren Themen unterwegs sind und auch erfolgreich unterwegs sein können, weil sie genau da irgendwie Experte sind.
Okay, aber wir sind uns einig, dass wir beim nächsten Bundestagswahlkampf keinen Spitzenkandidaten wollen, der zum Thema Wölfe sich umfangreich ausmehren kann.
Ja, darüber können wir uns einigen.
Das wäre ich auch mit einverstanden, ja.
Prima, dann danke ich sehr. Es war eine sehr schöne, interessante Runde. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Dankeschön.
Das war Berlin Bubble.